Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zur Katechismusreihe bei Radio Horeb und Radio Maria, sagt Ihnen Monika Baget. Mit Pater Klaus Einzle, Mitglied der katholischen Ordensgemeinschaft Legionäre Christi, sprechen wir heute über die Feier der Eucharistie, also über jene Feier, die uns Jesus selbst bei seinem letzten Abendmahl mit den Jüngern aufgetragen hat. Das Wort Eucharistie ist vor allem in der katholischen und der anglikanischen Liturgie gebräuchlich und bedeutet Danksagung. Viele protestantische Gemeinschaften sprechen hingegen ausschließlich von der Abendmahlsfeier, denn die Eucharistie der Katholiken und die Feiern der Lutheraner oder evangelischer Freikirchen sind keineswegs dasselbe. Auch die anglikanische Kirche weicht theologisch in vielen wichtigen Punkten von der Lehre Roms ab. Ihre Art, die Gottesdienste zu gestalten, steht aber römisch-katholischen Traditionen vergleichsweise nahe. So lässt sich auch der in Anführungszeichen katholische Sprachgebrauch erklären. Häufig verwendet man in der katholischen Kirche auch den Begriff Heilige Messe, wenn man einen Gottesdienst mit Eucharistiefeier bezeichnen will. Für Menschen, die gerade erst die Kirche kennenlernen möchten, sind solche Unterscheidungen oft verwirrend. Die vielen Begriffe erwecken den Eindruck, Katholiken und ihre Riten seien steif, bürokratisch und irgendwie gekünstelt. In unserer heutigen Sendung soll deshalb deutlich werden, wie sich die Feier der Eucharistie seit der Zeit Jesu entwickelt hat, ohne vom Zeugnis Jesu abzuweichen. Der Ablauf der Eucharistie bzw. der Heiligen Messe wird auf den Seiten 369 bis 372 im katholischen Katechismus genau beschrieben. Und diese Abschnitte betrachtet mit uns in der kommenden halben Stunde auch Pater Klaus. Grüß Gott und vielen Dank, Pater Klaus, dass Sie sich Zeit für uns nehmen.
Ja, grüß Gott, Frau Baget. Grüß Gott, liebe Zuhörer. Ich freue mich sehr, heute Nachmittag bei Ihnen sein zu dürfen. Wie feiern wir in der katholischen Kirche die Eucharistie? Das ist eine ganz wesentliche Frage, denn die Eucharistie ist ja für uns Katholiken die Mitte unseres Glaubens schlechthin. Und das war sie auch ganz schnell für die ersten Christen. Wir lesen schon in der Apostelgeschichte über die sich neu formierende Jerusalemer Gemeinde nach der Himmelfahrt Jesu Folgendes. Sie hielten an der Lehre der Apostel fest und an der Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und an den Gebeten. Apostelgeschichte 2,42. Wobei dieser Ausdruck Brechen des Brotes der Begriff war, den sie verwendet haben, um die Eucharistiefeier damit zu bezeichnen. Und etwas später lesen wir dann, Tag für Tag brachen sie in ihren Häusern das Brot und hielten miteinander Mahl in Freude und Einfalt des Herzens. Sie haben also sehr schnell verstanden, dass diese Eucharistiefeier die Gegenwart Jesu in ihrer Mitte das Herzstück des christlichen Glaubens ist. Und das hat sie auch bald vom Jerusalemer Tempel und von der Synagoge weggebracht. Es gibt ein Schriftstück, das mich immer sehr beeindruckt hat, wenn ich das gelesen habe, nämlich von einem frühen Märtyrer des 2. Jahrhunderts, der dem heidnischen Kaiser Antonius Pius die Heilige Messe erklärt. Und wenn man das durchliest, was er schreibt, dann fühlt man sich eigentlich sehr gut bezeichnet mit dem, was auch wir heute tun. Ich möchte diesen ganzen Paragraphen von Justin, dem Märtyrer, der im Jahr 155 ungefähr gestorben ist, vorlesen, als eine Beschreibung dessen, was die Christen damals in der frühen Kirche getan haben. Er schreibt Folgendes. An dem nach der Sonne benannten Tag, also dem Sonntag, findet die Zusammenkunft von allen, die in Städten oder auf dem Lande herumweilen, an einem gemeinsamen Ort statt. Es werden die Aufzeichnungen der Apostel und die Schriften der Propheten vorgelesen, soweit es die Zeit erlaubt. Wenn dann der Vorleser aufgehört hat, hält der Vorsteher eine Ansprache, in der er ermahnt und auffordert, diesen schönen Lehren und Beispielen nachzufolgen. So dann stehen wir alle zusammen auf und schicken Gebete zum Himmel, für uns selbst und für alle anderen auf der ganzen Welt, auf dass wir würdig werden, auch in Werken als gute Menschen und als Beobachter der Gebote befunden zu werden, um so das ewige Heil zu erlangen. Nachdem wir die Gebete beendet haben, grüßen wir einander mit einem Kusse. Das entspricht unserem Friedensgruß. Dann, so so schreibt er weiter, wird dem Vorsteher der Brüder Brot gebracht und ein Becher mit einer Mischung von Wasser und Wein. Dieser Vorsteher nimmt es, sendet durch den Namen des Sohnes und des Heiligen Geistes Lob und Preis zum Vater aller Dinge empor und verrichtet eine lange Danksagung, auf Griechisch Eucharistia, dafür, dass wir dieser Gaben von ihm gewürdigt werden. Ist er mit den Gebeten und der Eucharistia, der Danksagung, zu Ende, stimmt das ganze anwesende Volk ein, indem es spricht Amen. Nachdem der Vorsteher die Dankhandlung vollbracht und das ganze Volk eingestimmt hat, reichen die Diakone, wie sie bei uns heißen, jedem Anwesenden vom eucharistischen Brot und vom mit Wasser vermischten Wein zum Genuss dar und bringen davon auch den Abwesenden. Soweit also die Beschreibung einer heiligen Messe aus dem Jahr ungefähr 140 nach Christus. Und jeder, der das hört, sagt, das ist ja eigentlich genau dasselbe, was wir heute tun. Und das stimmt. Und das ist das Erste, was ich heute sagen möchte. Wenn wir über die heilige Messe sprechen, dann sollen wir staunen und dankbar dafür sein, dass wir 2000 Jahre lang diese Grundstruktur beibehalten haben, und dass Millionen und Abermillionen unserer katholischen Vorfahren diese Messe schon so gefeiert haben. Da sieht man, die Kirche lebt von dieser heiligen Messe, wie sie durch die Jahrhunderte in der Tradition steht. Wie schön zu wissen, dass wir verwurzelt und verankert sind in einem Ablauf der heiligen Messe, wie er zurückgeht auf die urchristliche Gemeinde. Ganz an den Anfang, nachdem Jesus in den Himmel aufgefahren ist. Und das verdanken wir vor allem der liebenden Sorge unserer Kirche, des kirchlichen Lehramtes, denn diese Kirche ist eine gute Mutter und wacht über die Gaben Gottes und auch so über die Eucharistiefeier. Viele von uns haben das erlebt, wie wichtig das gerade in den letzten 50 Jahren geworden ist, dass sich auf diesem Gebiet der Heiligen Messe, der Liturgie, des Gottesdienstes nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil doch einiges an Unsicherheit und Unklarheit breit gemacht haben. Aber das Lehramt wacht auch heute, wie durch die Jahrhunderte, darüber, dass auch in weiteren 2000 Jahren die Feier so sein wird, wie wir sie durch die Jahrhunderte begehen, sodass auch in 4000 Jahren die Menschen sagen können, wir feiern die Messe heute so, wie damals die Urgemeinde. Katholisch, kata, holos, auf Griechisch heißt ja alles umfassend. Und ich denke, das gilt nicht nur für die Menschen und für die Orte, sondern auch für die Zeit. Katholisch heißt, wir umfassen die ganze Zeit von der Gründung der Kirche durch Christus und die Apostel bis heute. Und das sehen wir vor allem im Ablauf der Heiligen Messe, den wir nun gleich erklären wollen. Und dafür dürfen wir sehr dankbar sein, dass wir die Mutter Kirche haben, die uns das alles schenkt.
Liebe Hörer, Sie haben die Katechismusreihe bei Radio Horeb und Radio Maria eingeschaltet. Unser Gast ist heute Pater Klaus Einsle, Mitglied der Ordensgemeinschaft Legionäre Christi. Und mit ihm sprechen wir darüber, wie die Eucharistie, also die Heilige Messe, in der katholischen Kirche richtig gefeiert wird. Im ersten Teil haben wir schon ein Zeugnis aus der Urkirche über den Ablauf der Liturgie gehört und betrachtet. Im zweiten Teil geht Pater Klaus Einsle nun weiter auf den Ablauf der heutigen Messe ein.
Die Heilige Messe oder auch Eucharistiefeier entfaltet sich in zwei großen Teilen, die aber im Grunde eine Einheit bilden. Diese zwei Teile nennen sich einerseits der Wortgottesdienst, wo wir das Wort Gottes im Mittelpunkt steht, und als zweiten Teil die eigentliche Eucharistiefeier. Diese beiden, so sagt das Konzilsdokument Sacrosanctum Concilium in der Nummer 56, bilden einen einzigen Kultakt, können also nicht einfach voneinander getrennt werden. Wenn wir an das Evangelium zurückdenken, das wir in diesen Tagen vielleicht auch gehört haben von den Emmaus-Jüngern, dann sehen wir, dass Jesus zwei Dinge mit diesen Jüngern tut. Er gesellt sich ihnen zu auf dem Weg und geht mit ihnen, um ihnen die Schriften zu erklären. Und das ist nichts anderes als der Wortgottesdienst. Wir lesen die Schriften und sie werden erklärt. Und als sie dann am Ende des Weges angekommen sind, laden sie Jesus ein, mit ihnen ins Haus zu kommen. Er nimmt teil am Tisch, nimmt das Brot, sprach den Lobpreis, brach das Brot und gab es ihnen. So lesen wir in Lukas 24, 30. Das ist die Eucharistiefeier. Jesus bricht das Brot, wandelt es in seinen Leib und gibt es den Jüngern zu essen. Bevor wir uns also diesem ersten Teil der Heiligen Messe, dem Wort Gottesdienst, zuwenden, ein kleiner Gedanke über die Frage, warum heißt das eigentlich Heilige Messe? Das Wort Messe kommt aus der lateinischen Entlassformel ite missa est. Das ist eine Formel, die vom Latein her nicht ganz richtig ist, zumindest aus dem heutigen Verständnis des Latein. Und es gibt verschiedene Deutungen, was damit gemeint sein könnte. Einerseits könnte es heißen, geht, jetzt ist Aussendung, mit anderen Worten, ihr seid jetzt gesandt, was aber wie gesagt vom Lateinischen her nicht ganz korrekt ist. Eine andere Deutung war auch folgende, dass die Katechumenen, die sich also auf die Taufe vorbereitet haben, in der frühen Kirche nach dem Wortgottesdienst die Versammlung verlassen haben, denn sie durften ja noch nicht an der Eucharistiefeier teilnehmen, an dem Empfang der Kommunion. Und manche Theologen sagen, dass dann der Priester gesagt hat, geht, denn jetzt beginnt die Messe, ite missa est. Auch das eine Deutung, die sein könnte. Wir wissen es letztendlich nicht ganz genau. Tatsache ist, dass das deutsche Wort Messe aus dem lateinischen missa entstammt. Und nun kommen wir zum Teil Wortgottesdienst, der erste Teil der Heiligen Messe. Vieles, was ich sage, wissen Sie mit Sicherheit schon. Deshalb möchte ich auch den einen oder anderen Teil mit einem praktischen Hinweis ausschmücken, der Ihnen vielleicht dann auch hilft, diese Teile besser mitzufeiern. Man kommt also zur Heiligen Messe zusammen. Und wir dürfen nie vergessen, was wir auch schon in der vorhergehenden Sendung gesagt haben, der eigentliche Feiernde, der eigentliche Liturge der Sakramente und damit auch der Heiligen Messe ist Christus selber. Der Katechismus sagt ganz klar, an der Spitze steht Christus, er ist der Haupthandelnde der Eucharistie. Und jetzt kommt ein sehr schöner Satz, unsichtbar steht Christus selbst jeder Eucharistiefeier vor. Wir kommen also, um gemeinsam mit Christus zu sein. Es ist nicht eine Feier vom gläubigen Volk allein, sondern es ist eine Feier gemeinsam mit Christus, der uns mit Gott im Himmel, dem Vater, verankert. Zur Vorbereitung auf den Wortgottesdienst, die Heilige Messe, sprechen wir normalerweise das Schuldbekenntnis. Und man kann sich fragen, ist das nicht ein bisschen negativ? Gleich zu Beginn der Heiligen Messe wieder auf unsere Schuld hinzuweisen. Sollte da nicht Freude da sein? Sollten wir nicht ein frohes Lied singen? Und ich hatte diese Empfindung früher auch. Aber gleichzeitig muss ich sagen, wenn wir die Heilige Messe in rechter Gesinnung feiern, nämlich als Teilhabe an der himmlischen, göttlichen Liturgie, dann weiß der Mensch, ich stehe jetzt vor Gott. Gott ist zugegen. Der Himmel öffnet sich sozusagen und dieser Gott ist unendlich. Er ist unendlich wahrhaftig. Er ist unendlich rein und gut und groß. Und wir Menschen sind es eben nicht. Daher erwacht im Menschen, der sich wirklich vor Gott stellt, in dieser Gegenwart sofort ein Gefühl der Kleinheit und Unwürdigkeit und zu Recht. Und dieses Schuldbekenntnis möchte das ausdrücken. Herr, vor dir sind wir klein, sind wir Sünder. Das ist die erste Empfindung, die wach wird, wenn der Mensch vor Gott steht. Und deshalb ist sie gut. Auch der Zöllner im Tempel, von dem Jesus spricht, sagte einfach, verzeih mir, Herr, denn ich bin ein Sünder. Und dann sagt Jesus weiter, und dieser ging gerechtfertigt nach Hause. Das Schuldbekenntnis hat also den richtigen Platz zu Beginn, ist aber nur die Einleitung. Denn dann kommt das Gloria, der Freudengesang der Engel über Bethlehem, den wir dann mit großer Freude und Stehen singen dürfen. Dann kommen die Lesungen. Normalerweise am Sonntag sollten es zwei Lesungen und ein Psalm sein und das Evangelium. Die Kirche lädt uns ein, alle Lesungen wirklich auch zu lesen, weil sie eine große Einheit bilden. Im deutschen Sprachgebrauch ist es üblich, dass oft nur eine Lesung gelesen wird. Ich persönlich finde das schade. Und dass der Psalm auch oft durch ein Lied ersetzt wird, auch das raubt ein wenig vom weiten Inhalt dieser Worte. Auch hier müssen wir wieder daran denken, es ist Christus selber, der spricht. Er möchte uns etwas sagen für uns heute. Und ich würde Ihnen Folgendes vielleicht raten, als aktive Mitfeier, dass Sie sich zu Beginn der Lesungen sammeln und kurz fragen, Herr, was willst du mir heute damit sagen? Für meinen Alltag, welches Wort möchtest du mir mitgeben? Und als zweite Frage vielleicht am Ende, was soll ich also jetzt tun? Ich glaube, wer diese beiden Fragen am Ende der Messe gut beantworten kann, der kann sagen, dass er die geistliche Frucht dieses Teiles der Messe, des Wortgottesdienstes, ausgeschöpft hat. Wenn nicht, muss man sich auch fragen lassen, ob die geistliche Frucht wirklich ausgepresst wurde und die wir dann mit nach Hause nehmen können. Dieser heilige Umgang mit der Heiligen Schrift in der Heiligen Messe wird natürlich umso tiefer, je mehr man sich auch zu Hause mit dem Wort Gottes beschäftigt. Der heilige Hieronymus hat einmal gesagt, wer die Schrift nicht kennt, kennt Christus nicht. Und wenn wir es positiv andersrum sagen wollen, je besser ich die Schrift kenne, desto vertrauter bin ich auch mit Christus. Auch hier diese Einladung, im Evangelium hin und wieder zu lesen, ein kleines Stück und darüber nachzudenken, das wird unser Verständnis der Heiligen Schrift für in der Sonntagsmesse sehr vertiefen. Mir hat einmal ein Priester erzählt, der bei einer Messe mit dem damaligen Heiligen Vater Johannes Paul II. Teilnehmen durfte, konzelebrieren durfte, wie er nach dem Evangelium, eben sitzend neben dem Papst, diesen plötzlich hörte, wie er ein seufzendes Mamma Mia von sich gab. Und der Priester war ganz verwundert, was mit dem Papst geschehen war. Und es scheint so, dass der Papst beim Hören des Evangeliums irgendetwas ihn ganz tief und neu getroffen hat. Irgendetwas ganz Persönliches, was Christus ihm sagen würde. Sicherlich, obwohl er die Stelle schon tausendmal gehört hat, aber trotzdem, hier sehen wir beim Heiligen Vater diese tiefe Frage, Herr, was willst du mir sagen? Und ich frage Sie, wann war Ihre letzte Mamma Mia-Erfahrung, als Sie das Evangelium in der Kirche gehört haben? Wann sind Sie das letzte Mal persönlich existenziell getroffen worden? Deshalb die Frage, Herr, was willst du mir heute sagen? Nach dieser Erleuchtung durch die Heiligen Schriften und die Auslegung durch den Priester, der die Schriften erklären soll, folgen das Glaubensbekenntnis und die Fürbitten. Wir bekennen unseren Glauben, und das tun wir voll Selbstbewusstsein, und wir tragen auch voll Selbstbewusstsein unsere Fürbitten vor Gott. Wir stehen gemeinsam mit Christus vor dem Vater, und das gibt uns eine große Würde und Fürbittkraft. Und dabei, glaube ich, müssen wir sehr aufpassen, dass wir nicht in Routine verfallen. Es gibt ja eine gute Routine, die uns hilft, die Dinge routiniert zu erledigen. Und es gibt eine schlechte Routine, die uns gleichgültig macht und oberflächlich vor den Dingen. Sicher müssen wir aufpassen, dass wir bei der Heiligen Messe nicht oberflächlich und in eine falsche Routine fallen. Ich habe von einem Priester gehört, es klingt ein bisschen lustig, aber es zeigt auch, in welche Routine wir Menschen oft fallen. Er hat sich eben darüber geärgert, dass die Gläubigen bei den Fürbitten immer so belanglos dieses wir bitten dich, erhöre uns, mitgebetet haben. Und er war sich sicher, dass viele überhaupt nicht zuhören, worum man eigentlich bittet. Und er hat sich einen kleinen Spaß erlaubt, wenn man es so sagen möchte, einen Spaß, um die Leute etwas aufzurütteln, und fügte einmal eine Fürbitte ein, die da lautete: Herr, mach, dass der weiße Riese in Zukunft noch sauberer wäscht. Und er erzählte, wie fast alle Leute, ohne mit der Wimper zu zucken, gebetet haben: Wir bitten dich, erhöre uns. Das Zweite Vatikanische Konzil spricht von dieser actuosa participatio, einer lebendigen Teilnahme. Und das bedeutet genau Bereitschaft des Herzens, des Inneren, aktiv und lebendig, konzentriert mitzumachen und nicht in eine falsche Routine zu fallen. Ein kleines Wort noch zur Haltung im Gottesdienst, zu unseren Körperhaltungen. Man sieht ja heute immer mehr, dass Menschen bei der Wandlung stehen, beim Vaterunser knien und verschiedene Haltungen einnehmen. Und jedem ist natürlich überlassen, wie er am liebsten betet. Und doch haben diese Haltungen alle eine tiefe Bedeutung. Und ich würde Sie einladen, diesen Bedeutungen auch Ausdruck zu verleihen, indem Sie den vorgegebenen Anweisungen folgen. Stehen drückt in der Kirche normalerweise ein gesundes Selbstbewusstsein oder diese aktive Haltung aus. Zum Beispiel beim Gloria, beim Credo, das Glaubensbekenntnis. Wir sind Christen, wir glauben und deshalb stehen wir. Wir stehen beim Vater Unser und wir stehen beim Evangelium, weil wir aktiv zuhören als Kinder Gottes. Man sitzt bei den Lesungen, auch das ein Zeichen des Zuhörens, und man kniet, um seine Demut und Kleinheit kundzutun. Vielleicht beim Schuldbekenntnis tun das manche, aber vor allem bei der Wandlung, wenn der Herr zu uns kommt. Diese äußeren und inneren Haltungen sollen Hand in Hand gehen. Sie ergänzen sich gegenseitig. Und daher mein Rat, auch aus eigener Erfahrung, die rechte Haltung im Gottesdienst einzunehmen.
Texte über den Ablauf der Eucharistiefeier und die rechte Haltung im Gottesdienst betrachten wir heute in der Katechismusreihe bei Radio Horeb und Radio Maria mit Pater Klaus Einsle aus Düsseldorf.
Wir haben uns also im Wort Gottesdienst schon vorbereitet, durch das Schuldbekenntnis unser Herz vor Gott hingelegt. Er hat es gereinigt, wir haben sein Wort gehört und Christus hat schon unsere Seele berührt, wenn wir actuosum, lebendig, aktiv daran teilnehmen. Und all dieses Hören auf das Wort Gottes, die Fürbitten, das Glaubensbekenntnis und so weiter bereiten uns vor, denn nun kommt der zweite Teil, die Eucharistiefeier. Und es ist wichtig, dass wir uns vorbereiten auf das, was nun folgt, denn die Eucharistiefeier an sich ist Quelle und Höhepunkt allen christlichen Lebens, so das Zweite Vatikanische Konzil. Und das ist sie nicht einfach nur so, sondern dazu muss sie gemacht werden, durch unser Mitwirken, durch unser Tun, durch unsere Offenheit für die Gnade des Heiligen Geistes. In der Eucharistiefeier sind viele Heilige zu Heiligen geworden. Es gibt keinen Heiligen, der nicht dort die große Mitte seines Lebens gefunden hätte. Denken wir an einen Pfarrer von Ars, der oftmals in Tränen aufgelöst Christus in seinen Händen hielt und nicht mehr reden konnte, weil er dort eben Gott begegnet ist. Ich selber habe das öfter in meiner Studienzeit in Rom erlebt, wie Papst Johannes Paul II. Damals zu den Gottesdiensten oft sehr mühsam und langsam und müde sich zum Altar hochgekämpft hat, wie er ausgelaugt und schwach war, aber wie er dann am Ende der Messe wie ausgewandelt wirkte, frisch und kraftvoll. Man sah wirklich leibhaftig, wie er sich hier täglich die Kraft für seine Aufgaben und seine Mission geholt hat. Deshalb wollen wir nun den zweiten Teil der Heiligen Messe, die Eucharistiefeier, betrachten. Sie besteht aus der Gabenbereitung, dem Hochgebet, der Wandlung, dem Vaterunser und der Kommunionausteilung. Wir haben bereits in der vorhergehenden Sendung darüber gesprochen, deshalb möchte ich auch das Thema nicht noch einmal tief anschneiden, sondern nur kurz bemerken. Es handelt sich in diesem Teil um die reale Vergegenwärtigung der größten Liebe Gottes, nämlich seiner Liebe, die er uns am Kreuz gezeigt hat. Es ist also die Vergegenwärtigung des Kreuzesopfers Jesu im Hier und im Jetzt für mich durch dieses Sakrament. Wir müssen hinter diesen Schleier blicken, um den Sinn und die Tiefe dieser Eucharistie, der Heiligen Messe, dieser Quelle und diesem Höhepunkt unseres Lebens wirklich auszuloten. Christus kommt und vergegenwärtigt seine Liebe am Kreuz. Er stirbt für mich im Hier und im Jetzt, weil er mich liebt. Das Ganze beginnt mit der Gabenbereitung. In manchen Kirchen gibt es die Tradition, dass die Gläubigen die Gaben nach vorne bringen. Das ist ein sehr schönes Zeichen für unsere aktive Teilnahme. Wir bringen Gaben zum Altar, die dann durch das Wirken des Heiligen Geistes verwandelt werden. Aktive Teilnahme bedeutet, dass auch wir, dass jeder Gläubige seine Gaben im Geist auch nach vorne bringen soll. Oft wird ein Lied gesungen und das ist schön, aber wir sollen über das Lied nicht vergessen, dass wir unsere Gaben nach vorne bringen sollen. Und was bedeutet das? Es bedeutet, dass wir all das, was wir in der vergangenen Woche erlebt haben, an Großem und Schönem, an Gutem, an Erfolgen, aber auch an Leid, auch an Sünde und Schwäche in unserem Leben, auch an Schwierigkeiten, in Gedanken nach vorne bringen und mit auf den Altar legen, mit auf die Patene des Priesters legen. Denn dort vollzieht sich eine Wandlung. Und die soll sich nicht nur in Brot und Wein vollziehen, sondern auch in den Ereignissen unseres Lebens. Gott möchte auch unser Leben wandeln. Deshalb bei der Gabenbereitung in Gedanken unsere Gaben mit nach vorne bringen und sie auf die Patene des Priesters legen. Der Priester bereitet alles vor. Dort gibt es sehr schöne Zeichen und Symbolismen, wo wir jetzt leider keine Zeit haben, die alle zu besprechen. Aber jede Bewegung, jede Handlung des Priesters bedeutet einen Teil dieses Kreuzesopfers Jesu. Nun beginnt das Hochgebet. Das Hochgebet ist das große Gebet, das wir sprechen, wo wir Gott bitten, dass er nun diese Wandlung vollzieht. Der Priester breitet die Hände über die Gaben aus und bittet um die Herabkunft des Heiligen Geistes. Man nennt das die Epiklese, die Herabkunft. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab. Und hier wird deutlich, dass der Gottesdienst nicht von uns Menschen gemacht wird. Es sind nicht wir, die zusammenkommen und ein Ereignis feiern, sondern es ist Gott, der uns etwas schenkt. Ohne den Heiligen Geist ist der Gottesdienst, so wie wir Katholiken ihn verstehen, nicht möglich. Denn er ist es, der diese Wandlung, um die der Priester bittet, vollzieht. So bitten wir also, der Heilige Geist möge Brot und Wein wandeln. Und nun kommen die Worte, die auch Jesus so wortwörtlich vor 2000 Jahren gesprochen hat. Sie sind uns überliefert in den Heiligen Schriften, im Evangelium, im Korintherbrief. Dieselbe Tradition, die uns nun direkt mit Jesus verbindet. 2000 Jahre lang ein durchgehender Strom von Gnade zu allen Gläubigen hin von Jesus, Gott, der Mensch geworden ist. Die Wandlung von Brot in den Leib Christi, die Wandlung von Wein in den Blut Christi. Man spricht in der Theologie auch von Transsubstantiation, ein anscheinend schwieriges Wort, was aber eigentlich etwas Leichtes ausdrücken möchte, nämlich eben das, dass das Brot verwandelt wird. Eine Wandlung der Substanz Brot in die Substanz, wenn man das philosophisch so sagen möchte, in die Substanz Gott. Das Brot wird zu Jesus Christus, der Gott ist Mensch geworden. Nach der Wandlung hält der Priester also nicht mehr Brot in seinen Händen, obwohl es noch so aussieht und so schmeckt, aber es ist nicht mehr Brot, sondern es ist Jesus Christus, der sich lebendig am Kreuz für uns opfert. Und es ist kein Wein mehr nach der Wandlung in diesem Kelch, sondern es ist das Blut Jesu Christi, das er für uns vergossen hat. Wieso können wir so etwas glauben, was natürlich in gewisser Weise völlig irrsinnig ist, denn wir sehen ja Brot und wir sehen Wein. Thomas von Aquin sagt es sehr schön in diesem eucharistischen Hymnus: Visus tactus gustus tactus inte fallitur, sed auditus solus tute creditur. Unsere Sinne können das nicht wahrnehmen, was hier geschieht, aber wir glauben an dein Wort, weil du gesagt hast, Jesus, das ist mein Leib. Deshalb glauben wir, dass das auch wirklich dein Leib ist, auch wenn wir es nicht sehen können. Denn genau darin besteht ja der Glaube, etwas anzunehmen, als fest und wahr anzunehmen, auch wenn wir es selber nicht überprüfen können. Wir glauben, Christus, dass es stimmt. Und die Geschichte gibt diesem Glauben natürlich recht. Seit 2000 Jahren gebiert die Eucharistie Heilige, gebiert das Blut Christi Jungfrauen. Es ist diese Kraft, die in der Eucharistie ist, die eben Christus selber ist, die uns dazu bringt, Gott ähnlicher zu werden, letztlich heilig zu werden. Ein sehr interessanter Gedanke sind die eucharistischen Wunder, die man aus der Geschichte kennt, auch eucharistische Wunder, die erst in den letzten Jahren stattgefunden haben, vor nicht allzu langer Zeit in Polen, als eine auf den Boden gefallene Hostie sich, der Priester hat sie dann in eine Flüssigkeit hineingelegt, damit sie sich dort auflöst, so wie man das normalerweise tut. Aber nach einigen Tagen hat er dieses Gefäß mit der Flüssigkeit und der Hostie drin aus dem Tabernakel geholt und es ist wirkliches Menschenfleisch in diesem Gefäß drin. Und so gibt es verschiedenste eucharistische Wunder, wo Gott uns immer wieder zeigt, auch sichtbar und fühlbar zeigt, es geschieht wirklich eine Wandlung. Dort wandelt sich Brot in Jesus Christus, den lebendigen Jesus, der nun vor uns steht, für uns stirbt und wieder aufersteht. Wenn wir uns das Ganze ein wenig bildlich vorstellen möchten, jetzt folgt ja ein langes, großes Gebet des Priesters, die sogenannte Anamnese. Gedenke deiner Kirche und so weiter, all diese Gebete, die wir kennen. Stellen wir uns vor, ein Priester steht unter dem Kreuz Christi, Jesus stirbt für uns Menschen und nun ist der Weg zwischen Gott und den Menschen völlig geebnet. Christus hat alles geebnet und beiseite geschaffen, was hinderlich sein könnte durch sein Kreuzestod. Und deshalb dürfen wir jetzt mit ganzem Vertrauen, mit unendlichem Vertrauen auf Gott Vater unsere Bitten vor ihn tragen. Und das tut die Kirche in diesem Moment. Sie trägt alle Bitten vor ihn für die ganze Weltkirche, für den Papst, für die Bischöfe, für die Verstorbenen, für uns alle, die wir da sind, weil sie weiß, jetzt ist der große Moment. Wir sind mit Gott Vater versöhnt, nichts mehr trennt uns von ihm. Wir sollten als Gläubige diese Gebete im Herzen mitsprechen, mitlesen vielleicht im Schott, in einem Magnificat oder im Gotteslob, um wirklich dabei zu sein und den Priester in diesem Moment nicht in gewisser Weise allein zu lassen, sondern mit ihm gemeinsam diese großen Bitten vor Gott Vater zu tragen. Wenn wir denken, dass an jedem Sonntag Millionen und Abermillionen von Katholiken diese Gebete sprechen, dann spüren wir wirklich eine große Einheit der Gläubigen weltweit mit der himmlischen Kirche. Am Ende dieser großen, schönen, wunderbaren und tiefen Gebete beten wir gemeinsam das Gebet, was vielleicht die meisten Menschen auf der ganzen Welt kennen, nämlich das Vaterunser. Es sind Worte, die Christus selber gesprochen hat. Wieder sind wir direkt zurückversetzt, 2000 Jahre in der Geschichte, dorthin, wo Jesus seinen Jüngern dieses Gebet gelehrt hat. Vater unser im Himmel. Diese große Neuigkeit, dass wir Gott unseren Vater nennen dürfen. Oder wie Jesus ihn sogar nennt, diesen Abba. Das ist das Wort, das ein jüdisches Kind für seinen Papa verwenden würde. Dieses völlige kindliche Vertrauen im Vater unser. Und schließlich der große Moment für uns, dass wir Jesus in unserem Herzen empfangen dürfen bei der Kommunionausteilung. Auch dort gilt sicher wieder Vorsicht vor der Routine. Es ist wichtig, dass wir lebendig, aktiv und aufmerksam dabei sind. Es ist wirklich Jesus Christus, der jetzt zu mir kommt. Wie schön, wenn ein Mensch die Messe so mitfeiern kann. Wie schön, wenn er sich vom Wort Jesu treffen lässt, durch das Schuldbekenntnis reinigen lässt, in den Fürbitten sich erhören lässt, sich erlösen lässt durch den Kreuzestod Christi und sich dann beschenken lässt durch diese Freundschaft zu diesem Herrn, der zu uns kommen möchte. Was für eine tiefe Erfahrung, wenn ein Mensch einen Gottesdienst wirklich persönlich mitfeiert. Und ganz am Ende, nach einer Zeit der Stille und der Danksagung im Herzen jedes Einzelnen, kommt dieses Wort, über das wir schon gesprochen haben, ite missa est. Auf Deutsch sagen wir, gehet hin in Frieden. Vielleicht ein bisschen eine schwache Übersetzung. Denn es geht eigentlich nicht um den Frieden, sondern darum, dass wir jetzt hinausgehen sollen und das, was wir erlebt haben im Gottesdienst, den anderen Menschen bringen. Jemand hat einmal gesagt, Jesus hat jetzt sein Opfer vollendet und jetzt gehst du und vollendest das Deine im Alltag. Jetzt gehen wir und tragen das, was wir erlebt haben, nämlich die Liebe Gottes, seine Opferbereitschaft, seine Hingabe, hinaus in den Alltag zu den Menschen, mit denen wir zusammenleben. Wenn wir so in den Tag hineingehen, mit Christus in unserem Herzen, dann werden wir spüren, dass wir auch die Kraft haben, unser Umfeld durchaus zu gestalten und im Sinne Gottes sein Reich aufzubauen. Wer die Messe in diesem Sinn feiert, ist selig. Er macht sie wirklich zum Mittelpunkt, zur Quelle, zum Gipfel dessen, was wir feiern, zur höchsten, zur tiefsten, zur innigsten und umfassendsten Begegnung mit Gott in Jesus Christus.
Vielen Dank an Sie, Pater Klaus, für Ihren heutigen Vortrag zum Thema Wie wird die Eucharistie gefeiert? Vielen Dank auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie heute bei Radio Horeb und Radio Maria in der Sendereihe Katechismus mit dabei waren. Wenn Sie die Lehraussagen der Kirche über den Ablauf der Eucharistiefeier nochmals nachlesen möchten, dann schauen Sie auf den Seiten 369 bis 372 im Großen Katechismus von 2003 nach. Dort finden Sie dann auch die Zitate aus den Konzilsdokumenten und das Zeugnis des heiligen Märtyrers Justin aus dem 2. Jahrhundert, das wir zu Beginn gehört haben. Die wesentlichen Aussagen der Nummern 1345 bis 1355 über die Eucharistie hat uns heute Pater Klaus Einsle, Priester und Legionär Christi aus Düsseldorf, in dieser Sendung erklärt. Wenn Sie auch mehr über die katholische Ordensgemeinschaft Legionäre Christi erfahren möchten, dann haben wir im Infofeld zu dieser Sendung weiterführende Links für Sie vorbereitet. Sie finden auf unserer Homepage www.horeb.org unter anderem einen Hinweis auf die Homepage der Legionäre Christi in Deutschland und eine Kontaktadresse, über die Sie auch eine CD der heutigen Sendung bestellen können. Auch bei unserem Hörerservice unter 08323 9675 110 bekommen Sie weitere Informationen über die Legionäre Christi und Pater Klaus Einsle. Zum Abschluss der heutigen Sendung bitten wir Pater Klaus um seinen priesterlichen Segen.
Den werde ich Ihnen gerne erteilen und ich werde jetzt gleich anschließend die Heilige Messe feiern und dann möchte ich alle Ihre Anliegen mit auf die Patene nehmen und Gott bitten, dass er das verwandelt und Ihnen zum Segen macht. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Auf die Fürsprache der allerseligsten Jungfrau Maria und eurer heiligen Namenspatrone segne und behüte euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Einen gesegneten Nachmittag wünscht Ihnen allen Monika Bargett.